Guten Tag, Frau Beckmann-Lamp. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, dass ich Sie heute interviewen darf. Und ich würde Sie ganz kurz vorstellen eingangs und dann starten wir auch schon direkt mit der ersten Frage. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Okay, geht mir genauso.
Also, Sie haben im 33. Lebensjahr erfuhren Sie einen Durchbruch in das kosmische Bewusstsein und man kann das auch auf Ihrer Webseite nachlesen. Dieser Prozess verlief über mehrere Wochen und Ihnen wurden ganz viele verschiedene Dinge klar, was unser Leben betrifft, was unsere Ich-Struktur betrifft, etc. Vielleicht können Sie einmal selbst aus Ihrer Sicht nochmal beschreiben, was ist damals passiert und wie begann dann dieser spirituelle Weg für Sie?
Ja, es war eher umgekehrt, dass ich von Kind auf an spirituelle, metaphysische Erfahrungen gemacht habe, ohne dass ich die so hätte benennen können. Ich denke beispielsweise an meine erste Begegnung mit meiner zukünftigen Mutter, als ich noch um meine Mutter kreiste. Ich war bereits im Mutterleib und meine Mutter machte sich große wirtschaftliche Sorgen und sie hatte einfach Angst. Das Wirtschaftswunder hatte noch nicht begonnen. Es war gerade am Anfang und ich versuchte, meine Mutter telepathisch zu erreichen und sage ihr immer wieder, hab doch keine Angst, ich bringe doch alles mit. Also ich habe die Tasche nicht voll Geld, aber ich bringe die Fähigkeit mit, Wohlstand zu generieren, Fülle zu erschaffen, denn Fülle ist unser Naturzustand. Ein Apfelbaum trägt nicht ein oder zwei Äpfel, sondern hunderte von Äpfeln. Und Fülle ist unser normaler Zustand. Meine Mutter hatte aber so viel Sorge, sie war so voller Angst, dass ich sie mental nicht erreichen konnte. Und dann habe ich es halt gelassen. Andere Erlebnisse, die ganz wichtig waren für mich, fanden so etwa im 9., 10. oder 11. Lebensjahr statt. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich hüpfte ganz unbeschwert über eine Wiese mit Margeriten und pflückte so unbedarft die Köpfchen der Margeriten ab, um dann eine Art Ring für den Kopf, einen Blumenring zu flechten. Und während ich durch die Wiese hüpfe und die Margeritenköpfchen so gedankenlos, achtlos abzupfe, höre ich in oder um mich herum eine Stimme, eine leise Stimme, die sagt, du bist für die Blumen das, was wir für dich sind. Wir wollen, dass du lebst. Du bist für die Blumen Gott, so wie wir für dich Gott sind. Lass sie doch auch leben. Nun, ich hörte das, machte mir keine weiteren Gedanken darüber, aber es hat gewirkt. Sonst hätte ich es ja vergessen. Und so gab es etliche Erlebnisse in meiner Kindheit und dann in der Jugend, die mir zwingend zeigten, dass es eine nicht sichtbare, nicht greifbare, aber doch existente Realität gibt, die den meisten Menschen offenbar verborgen ist. Und das ging dann so weiter bis zum etwa 24., 25. Lebensjahr, als ich an einer vermeintlich unheilbaren tomatengroßen Geschwulst im Unterleib erkrankte und die Ärzte mich natürlich sofort operieren wollten und prophylaktisch auch die dazugehörigen Organe, sodass ich nie wieder hätte Mutter werden können. Und ich lag bereits in der Uniklinik. Zufall wollte es, dass ich ein Einzelzimmer hatte und der Zufall wollte es weiter, dass ich dort ein offenkundig vergessenes Buch fand, Jung und Gesund durch Yoga, und ich las es aus lauter Langeweile. Dort standen dann Worte wie, sprechen Sie mit Ihren Organen, lassen Sie göttliches Licht, Vollkommenheit, totale, vollkommene Gesundheit durch diese Organe fließen. Visualisieren Sie, wie göttliches Licht, wie Vollkommenheit alle Zellen erneuert. Und das habe ich gemacht. Es war zufällig ein Einzelzimmer, also drei Zufälle, wo ich nicht von ausgehen konnte. Heute weiß ich natürlich, dass das Führung war. Ich musste diese Erfahrung machen. Und aus lauter Langeweile habe ich das dann 7 bis 9 Stunden am Tag gemacht. Und am dritten Tag merkte ich, dass diese tomatengroße Geschwulst, die auch extern sehr gut tastbar und sichtbar war, verschwunden war. Am vierten Tag sollte ich morgens operiert werden. Ich bat dann den behandelnden Arzt, mich nochmal zu untersuchen. Und er fand nichts mehr, holte seinen Kollegen, den Oberarzt, er fand auch nichts. Und ich in meiner Euphorie, blauäugig, naiv, erzählte dann, was ich gemacht hatte. Das war nicht sehr klug, aber ich hatte offenkundig Glück. Und man holte den Chefarzt, wohlgemerkt einer Uniklinik. Und der Chefarzt ließ sich das dann nochmal erklären. Und die anderen Ärzte meinten dann, ja, wir haben uns offenkundig geirrt. Wobei ich dann erwähnte, aber Sie haben es doch eingezeichnet, lokalisiert, tomatengroß. Ja, das muss trotzdem ein Irrtum sein. Kurz und gut, der Chefarzt bat mich dann in seine private Ambulanz, ließ sich das ein viertes Mal erzählen und sagte, ich kenne das, ich kenne diese Dinge. Das kommt immer wieder vor. Und wenn Sie das wirklich zum ersten Mal gemacht haben, dann sind Sie wirklich ein Naturtalent. Bauen Sie das aus und Sie werden unzähligen Menschen helfen können. Ich war 4, 5 oder 26, frisch verliebt und hatte kein Interesse daran, unzähligen Menschen zu helfen. Ich wusste nur, dass in der Mitte meines Lebens etwas auf mich zukommt, was für die ganze Welt von Bedeutung sein wird. Ich hatte keine Ahnung, um was es sich da handeln könnte, war mir auch nicht wichtig, nur hatte ich dieses Wissen einfach mit in dieses Leben gebracht. Ja, ich hatte mich also innerhalb von 3 Tagen von einer tomatengroßen Geschwulst selbst heilen können und das zeigte mir, wie immens stark gebündelte Gedanken- und Gefühlskraft ist. Nur Gedankenkraft ist schon sehr stark, aber in der Verbindung mit der gebündelten, zielgerichteten Gefühlskraft, wenn also das Denken und das Fühlen, das Männliche und das Weibliche zusammenkommen, ist es ungleich stärker. Und das war offenkundig die Ursache, weshalb diese Spontanheilung möglich war. Ja, und diese Erlebnisse haben dann offenkundig zu dem geführt, was im 33. Lebensjahr als der Durchbruch zum kosmischen Bewusstsein bezeichnet wird. In einem etwa 6 Wochen währenden Prozess erlebte ich die unglaublichsten und unwahrscheinlichsten Dinge. Ich befand mich in dieser Zeit in England mit Sir George Trevelyan und dem damaligen Oberhaupt der Sufis mit Pir Vilayat Khan. In England fand auf einem alten Schloss ein Kongress statt und während dieses Kongresses hatte ich bereits den Anfang dieses Aufbrechen des kosmischen Bewusstseins erlebt. Ich sah also, während ich Pir Vilayat Khan zuhörte, über mir an der Decke die gesamte Decke voller Engel, die lagen Schicht um Schicht, also Lichtwesen, ich sage jetzt mal Engel, es waren Lichtwesen, die dicht an dicht aneinander gedrängt über den Teilnehmern schwebten sozusagen. Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Frédéric Lionel, der französische ehemalige Meisterspion und Kybernetiker und späterer Lehrer für die initiatische Therapie, für die initiatische Wissenschaft, er war auch dort. Ich hatte das große Glück, ihn begleiten zu können. Und in diesem Hotel, oder es war ein Schlosshotel, erlebte ich dann auch, wie die Gedanken der Teilnehmer für mich alle sichtbarer und sichtbarer wurden. Es war nicht leicht, denn ich musste lernen zu unterscheiden, was ist jetzt meins, was ist Fantasie, was ist Realität. Aber ich hatte eine sehr intensive Schulung aufgrund meiner Bekanntschaft mit Frédéric Lionel hinter mich gebracht. Und Frédéric Lionel war ein gnadenloser Hinterfrager der eigenen Motive. Warum tue ich, was ich tue? Was ist das Motiv hinter dem Motiv, hinter dem Motiv? Damals war ich nämlich noch der Meinung, man täte das, was man tut, für andere. Ich wusste noch nicht, dass wir alles, was wir tun, in erster Linie immer für uns selbst tun. Und das ist auch in Ordnung. Auch wenn wir helfen, warum helfen wir? Ja, wir helfen, weil wir nicht ertragen können, wenn ein anderer in unserer Gegenwart leidet. Das heißt, wir tun es zwar für den anderen, aber wir tun es trotzdem für uns, weil es uns schmerzt, wenn wir einen anderen in unserer Gegenwart leiden sehen. Na, kurz und gut. In diesem Prozess des Erwachens zum kosmischen Bewusstsein war es mir dann auch möglich, rückwärts durch meinen eigenen Schädel zu blicken. Ich hatte quasi Panorama-Wahrnehmung. Ich sah, was hinter mir geschah. Und ich konnte sehen, dass, wenn ich an einen Menschen dachte, intensiv an ihn dachte, was sich in ihm abspielte. Und ich konnte also wirklich hautnah, fassungslos und verwundert sehen, dass wirklich alles mit allem verbunden ist. Dass das, was wir Luft nennen, in Wirklichkeit ein unermesslich, unendliches Quantenmeer ist, ein Meer von noch kleineren Teilchen als Quanten, auch noch kleiner als die Quarks, aber diese kleinsten Teilchen haben wir noch nicht entdeckt auf der Erde, darum gibt es da auch noch keinen Namen für. Und dieses, ich sage erst einmal, Quantenmeer überträgt jeden Impuls, jeden Gedanken, jedes Gefühl und jede Handlung augenblicklich. Also alles ist wirklich mit allem verbunden. Und ich konnte also erfahren, erleben, nicht nur sehen, sondern auch erfahren und erleben, wie ein Gedanke, den ich intensiv an einen anderen Menschen, der in Europa war, ich war ja in England, aber der auf dem Kontinent lebte, wie dieser Gedanke sofort bei ihm ankam und ihn auch, ohne dass er das selbst gemerkt hätte, beeinflusst hat. Und dadurch erkannte ich die ungeheure Verantwortung, aber auch die Chance, die wir haben, wenn wir da Gedanken, die Hygiene betreiben, uns unserer Gedanken und Empfindungen, Wünschen, unserer Hoffnungen immer bewusster werden, wenn wir also reflektieren und selbst erforschen, um eben nicht mehr Opfer von unbewussten Gedanken, Gefühlen, Ängsten, Hoffnungen und Wünschen zu bleiben, sondern immer freier davon zu werden. Und das ist diese unglaubliche Chance, die wir als Menschen haben. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema, welche Chance haben wir heute? Aber da warte ich jetzt einmal Ihre Fragen ab.
Ja, okay, das ist sehr spannend schon und immer wieder auch so schön zu hören, ja, weil wir manchmal vergessen wir es im Alltagsbewusstsein und jede Erinnerung daran tut sehr gut, dass wir eigentlich ja doch verbunden sind, dass es viel mehr gibt, als wir wahrnehmen können. Und aber wir müssen noch einmal zurück in die Vergangenheit gehen, Frau Beckmann-Lamm. Ja. Und ja. Zwar haben Sie eine der ältesten spirituellen Gemeinschaften in Deutschland gegründet und mit aufgebaut in Forst Seifen, wo ich sie kürzlich besucht habe mit meinen Kindern, was sehr, sehr schön war. Aber genau, und vielleicht zunächst die Frage, wie kam es denn dazu? Wie kommt man auf die Idee, eine Gemeinschaft zu gründen und das dann auch noch in die Tat umzusetzen?
Ja, ich hatte ja inzwischen drei Kinder. Das vierte wurde dann in Forst Seifen geboren, indirekt das fünfte. Ich habe 5 Kinder geboren, mein erstes Kind ist gestorben. Und ich lebte dann mit den 3 weiteren Kindern irgendwo anders, kam aber dann im Jahr 83 nach Seifen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, ständig erklären zu müssen, warum unsere Kinder keine Würstchen aßen. Und ich hatte inzwischen angefangen, in meinem eigenen Haus im Wohnzimmer Veranstaltungen zu machen, interessante Leute einzuladen. Da ich aufgrund der Kinder ja nicht überall hinfahren konnte, ich konnte die Kinder nicht auf Seminare mitnehmen, kam mir der Gedanke, das doch bei mir zu veranstalten, im kleinen Rahmen natürlich. Das Wohnzimmer wurde kurzerhand ausgeräumt, dann saßen wir auf dem Boden und auf Stühlen. Und so begann es, dass ich interessante Menschen einlud, was mich aber immer noch nicht von der Last befreite, ständig Erklärungen abgeben zu müssen, warum wir keine Tiere aßen. Ich kann doch meinen Hund nicht essen. Ja, das ist ja was anderes. Das sind ja Haustiere. Das andere waren Nutztiere. Das wollte mir nicht in den Kopf, bis ich dann begriff, ja, wir haben ja auch Hausmenschen. und Nutzmenschen. Sklaven sind Nutzmenschen. Und dann habe ich gedacht, es muss doch Menschen geben, die auch den Wunsch haben, mit ihren Kindern in einer ähnlich gesinnten Gruppierung zu leben, wo man sich gegenseitig unterstützt. Also nicht in einer Art Kolchose oder in einer Wohngemeinschaft, sondern in einem lockeren Verbund, wo man sich gegenseitig nicht auf den Keks geht, aber doch in einer inneren Verbundenheit und in einer spirituell ähnlichen Ausgerichtetheit leben und arbeiten, wirken kann, Kinder erziehen, sich selbst erziehen, wie auch immer, Kinder begleiten, sich begleiten. Ja, und dann hatte ich sehr schnell auch einen Partner gefunden. Meine erste Ehe war leider auseinandergegangen. Und ich fand einen neuen Partner und der war schon immer beseelt von dem Gedanken einer neuen Form des Miteinanders und des Zusammenlebens. Na, kurz und gut, wir haben einen Aufruf gestartet. Wer macht mit und wer hilft? Und da haben wir dann ganz schnell eine ehemalige Schule auf einem Dorf gefunden, die sich anbot, denn es gab genügend Land drumherum, dieses Experiment zu starten, also in Eigenverantwortung, unabhängig, wirtschaftlich selbstverantwortlich, also von wegen, wir teilen alles. Wenn wir alles teilen, ist das der Anfang vom Ende. Der Mensch braucht ein hohes Maß an Eigenständigkeit, an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit. Und das war uns ganz klar. Wir haben zwar am Anfang die Küche geteilt und wir hatten in den ersten Monaten sehr viele unterschiedliche Haare in der Suppe, weil wir immer wechselnde Köchinnen hatten. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, das geht so nicht gut. Jeder braucht eine eigene Etage, eine eigene Wohnung oder ein eigenes Zimmer. Sonst ist das der Anfang vom Ende. Ja, und wir haben also 1983 begonnen mit zwei uns damals noch nicht bekannten anderen spirituellen Gemeinschaften, die, soviel ich weiß, auch heute noch existieren. Das ist einmal die Oase in Rethin und Steierberg. Und wir sind so eine Art Mischung von allen dreien, eine universelle Gemeinschaft, die keinen festen Meister hat, sondern unsere Meisterin ist die universelle Liebe schlechthin. Jeder kann aber seinem Meister oder seiner Meisterin folgen, wenn er das möchte. Das ist jedem unbenommen. Viele, viele Meister und Meisterinnen haben uns geprägt. Wir haben von allen sehr, sehr viel gelernt. Die Person, die uns mit der wir uns am meisten verbunden fühlen, ist die Mutter Gottes oder die göttliche Mutter, das ewig kosmische weiblich-mütterliche Prinzip.
Ja, das klingt sehr schön. Und Frau Beckmann-Lamp, nun haben Sie auch Erfahrungen durch die Gemeinschaft, also jetzt sind es 40 Jahre, rechne, ein bisschen mehr.
Nicht ganz, es sind
38 Jahre. Ach, du hast falsch gerechnet, gut. Und Sie haben mir gerade erzählt, was Sie auch tun, ist Gemeinschaften zu begleiten, die sich in der Gründung befinden. Und es gibt für 10 wichtige Fragen, die Sie quasi extrahiert haben, um ein harmonisches Gemeinschaftsleben zu begünstigen? Oder worin ist die Unterstützung Ihrer Arbeit ausgerichtet?
Das reicht, dass man einmal eine Beratung tätigt. Es gibt Kernfragen, die sich jeder stellen sollte, die auch die Gemeinschaftsgründer, falls es sich um 1, 2 oder 3 handelt, an die Interessenten stellen sollten. Die wichtigste Frage ist, was ist mein Motiv? Warum möchte ich eine Gemeinschaft gründen? Beziehungsweise, warum möchte ich einer Gemeinschaft beitreten? Dann Frage 2, welche Werte haben für mich den höchsten Stellenwert? Also eine Standortbestimmung, ein Wertekatalog, den ich mir klar mache. Also welche Werte haben für mich den höchsten Stellenwert? Dann, wen oder was respektiere ich als höchste Instanz? Die einen sagen Gott, die nächsten sagen ein Meister, die nächsten sagen ja die und die Ideologie oder diese Lehre und andere sagen mein eigenes Gewissen. Die nächste Frage, die vierte Frage, ebenso wichtig ist, habe ich eine äußere höchste Instanz? Habe ich einen Meister und wenn ja, wen? Habe ich eine religiöse Anbindung? Wer hat für mich das letzte Sagen? Also Frage Nummer 4 und Nummer 3 sind sehr ähnlich, die ergänzen sich. Die nächste Frage, wovon will ich leben? Ganz, ganz wichtig. Denn viele Menschen kommen zu einer Gemeinschaft in der Hoffnung, billiger und günstiger leben zu können. Das geht völlig daneben. Wovon will ich leben? Also die Frage nach der wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Menschen sollten wirtschaftlich unabhängig voneinander sein, sonst gibt es ganz schnell Ärger. Dann wird gesagt, du verbrauchst zu viel Strom, du isst zu viel, du gibst zu viel Geld aus, wir müssen dafür aufkommen, das geht nicht. Also die Frage nach der wirtschaftlich-finanziellen Unabhängigkeit. Die nächste Frage, welche Erwartungen habe ich an eine Gemeinschaft? Was erhoffe ich mir? Darüber machen sich die meisten Gemeinschaftssuchenden nämlich keine Vorstellung. Die haben aber alle Erwartungen. Wir haben alle Wünsche, Hoffnungen, die wir durch den Anschluss an eine Gemeinschaft erfüllt sehen wollen. Wir machen uns diese Hoffnungen, diese Wünsche aber nicht bewusst. Und dann treten sie erst zutage, wenn wir bereits umgezogen sind, bereits einer Gemeinschaft beigetreten sind und dann knallt es. Denn die anderen denken nicht daran, unsere Wünsche zu erfüllen. Jetzt habe ich, glaube ich, 7 Fragen genannt. Ja, dann gibt es noch einige, die fallen mir im Moment nicht ein. Aber das sind die Kernfragen. Na, die 8. fällt mir noch ein. Was kann ich beisteuern? Was ist mein Beitrag? Was möchte ich geben? Und diese Fragen sollte sich jeder beantworten, bevor er einer Gemeinschaft beitreten will.
Herzlichen Dank noch einmal für diese wichtigen, unterstützenden Fragen, weil darum geht es ja letztlich, wie kommen wir jetzt ins Handeln, wenn wir schon ganz viel erkannt haben, was jetzt in den gesellschaftlichen Strukturen unstimmig ist oder nicht dem Menschen dienlich. Mhm. Dann geht es ja darum, die Schlüsse daraus zu ziehen und ins Handeln zu kommen. Und dann uns vorher diese Fragen zu beantworten, hilft uns, um ein harmonisches Miteinander zu schaffen, weil das ist oft auch schwierig für Menschen, habe ich erfahren.
Das ist das Schwerste überhaupt. Beziehungspflege, Beziehungen zu gestalten, ist die höchste und schwerste Kunst überhaupt. Denn wir alle leben ja in Beziehungen und wir leben auch alle in der Gemeinschaft. Hausgemeinschaft, Briefmarken, Sammelgemeinschaft, Straßengemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft. Es gibt nur Gemeinschaften. Jeder lebt in der ein oder anderen Gemeinschaft. Und wenn man aber eine spirituelle Gemeinschaft gründet oder einer beitragen will, dann ist dann noch, ja, noch, das ist nochmal was ganz anderes. Das birgt ein ganz hohes Wachstumspotenzial und es kann und wird gelingen, wenn sich jeder fragt, was ist mein Anteil am Konflikt? Wo habe ich wissentlich oder unwissentlich durch falsches Tun oder falsches Unterlassen zu diesem Konflikt beigetragen? Und wenn jeder guckt, was sein Anteil ist, dann hat man sehr gute Chancen, relativ konfliktarm miteinander klarzukommen. Aber das muss gegeben sein. Diese Bereitschaft, bei sich selbst zu gucken, die muss gegeben sein. Sonst ist das Ganze schon verloren, bevor es überhaupt angefangen hat.
Als ich kürzlich bei Ihnen war und ich weiß, dass Sie auch in Seminaren darüber sprechen, haben Sie über Ihre erste Begegnung mit einem Naturwesen erzählt und das fand ich eine schöne Geschichte. Ja. Vielleicht können Sie noch mal Ihre Erfahrung schildern, wie es dazu gekommen ist und ja, was das auch bewirkt hat.
Ja, die erste, es gab 3 markante, 3 wichtige Begegnungen. Ich bin jetzt nicht der Typ des Kräuterweibleins, dafür bin ich zu intellektuell. Ich bin vielleicht so etwas wie ein intellektuelles Naturkind. Ja, die erste Begegnung fand im Jahre 1983, im Jahr unseres Beginns statt. Ich stand mit einem Mitarbeiter draußen im Garten und wir überlegten, wie wir einen Rundplatz mit Bänken und so weiter anlegen können, sodass man sich dort im Sommer treffen kann. Und urplötzlich entstand eine ganz, ganz spezielle heilige Atmosphäre. Da hörte ich es auch schon. Ein ganz, ganz feines, nicht zu lokalisierendes Stimmchen sagte, Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir brauchen euch und ihr braucht uns. Wenn ihr euch daran haltet, was wir euch zeigen, werdet ihr großen Segen erfahren. Ihr könnt vieles bearbeiten, aber lasst bestimmte Bereiche stehen für uns. Tja, das habe ich dann meinen Mitarbeiter gesagt. Ich bin auch kein Medium in dem Sinne. Es ist auch nicht so, dass ich dann augenrollend mit Udras da sitze und warte, ob ich Durchsagen bekomme. Ich will keine Durchsagen bekommen. Also wenn die Quelle oder die Schöpfer des Lebens mir etwas mitteilen wollen, dann können die das auch direkt tun. Und das tun sie auch. Das kommt in Form von spontanen, direkten Ideen oder wenn ich lausche, dann weiß ich einfach die Antwort auf eine gestellte Frage. Aber ich hatte immer Angst, mir selbst was vorzumachen. Es gibt zu viele Medien, die in bester Absicht einfach schwach sind, dummes Zeug reden, Entschuldigung, aber es ist Projektion, es ist Wunschdenken und sie können nicht unterscheiden, was aus ihrem eigenen oberen Selbst oder höheren Selbst kommt, aus ihrem unteren Selbst oder aus dem kollektiven Unbewussten oder aus der Akasha-Chronik. Und da diese Unterscheidung auch sehr, sehr schwer ist, habe ich einen anderen Weg bevorzugt und die Meister oder die Helfer oder die Quelle des Lebens gebeten, mir direkt Informationen zu geben, wenn ich sie brauche. Und Gott sei Dank funktioniert das auch. Also es gibt wunderbare sogenannte Medien, die auch sehr klare Antworten geben. Ich möchte da niemanden in Misskredit bringen, aber es gibt auch sehr viel fehlendes Unterscheidungsvermögen. Denn auch der Intellekt hat ja seine Daseinsberechtigung und der ist uns gegeben, um Dinge knallhart nüchtern zu überprüfen. Ja, wir haben, um zurückzukommen zu dieser ersten Begegnung, wir haben dann einen Rundgang gemacht durch das Gelände und immer, wenn ich frug, wie ist es hier, und ich keine Antwort bekam, dann hieß das für mich, hier können wir kultivieren, Dinge anlegen, Beete anlegen. Und wenn ich dann weiter frug, wie ist es hier, dann kam spontan die Antwort, hier nicht. Und so konnten wir das gut abklären und haben uns bis auf einmal auch dran gehalten. So haben wir also im Garten, der sehr groß ist, etwa 5000 Quadratmeter, haben wir außenrum alles stehen lassen, für die Kleintiere, Igel, Nattern und so weiter. Und wir haben andere Bereiche auch stehen gelassen. Was wir damals noch nicht wussten, was wir dann durch den Heimatverein, den Ortsansässigen, erfahren haben, dass wir just das ganze Gelände aufgekauft haben, wo sich früher alte keltische Kultstätten befunden haben. So haben wir am Ende unseres Geländes auch noch einen weiteren bewachsenen, bewaldeten Berghang mit einer großen Quelle. Und da haben offenkundig alte keltische Rituale stattgefunden. Aber es handelt sich eindeutig um eine alte keltische Kultstätte. Mhm. Und das ist natürlich nochmal ein großer Segen.
Mhm. Ja.
Die zweite Begegnung mit Naturwesen vollzog sich ganz spontan. Ich stand am Fenster hier an dieser alten Schule, blickte gedankenverloren in den Garten und urplötzlich sehe ich zu meiner größten Verwunderung, wie etwa 6, 7 oder 8 Wichtel, etwas größer als vom Fuß bis zum Knie, als der Unterschenkel, mein Unterschenkel, ich sehe sie im Garten tanzen. Sie fassen sich an den Händen, drehen sich im Kreis und singen die Merkstrophe oder den merkwürdigen Satz, unser Herr ist wieder da, unser Herr ist wieder da. Ich muss dazu sagen, wir hatten neben meinem Mann auch noch 2 weitere junge Menschen, die mitgeholfen haben, diesen Start hier zu betreiben. Und einer davon, das war auch der Schafhüter und der Buchhändler, er hatte eine besondere Beziehung zum Garten, die mir damals noch fehlte. Er hütete wirklich jeden Baum, jeden Strauch. Er hatte eine Pause eingelegt und war für etwa ein Jahr anderweits tätig und hatte dann aber beschlossen, zurückzukommen. Und die Wichtel hatten das offenkundig schon telepathisch aufgenommen und freuten sich, denn er war wirklich der Hüter des Waldes. Er war derjenige, der die tiefste Beziehung zum Garten, zur Natur hatte und auch zu den Tieren. So konnte er auch seine scharfe Kraft seines Willens auf der Straße lenken, sodass sie nicht über die Mitte der Straße ging, sondern am Rand. Vielleicht noch so viel, wir sind alle sehr beeinflusst worden von einem Weisen namens Paramahansa Yogananda, der seinerzeit Anfang der 50er Jahre den Yoga in den Westen, und zwar nach Amerika, brachte und die Menschheit aufforderte, tut euch zusammen, die ihr einen Geistes seid, und zeigt der Welt, dass einfaches Leben, natürliches Leben, naturgemäßes Leben und hohes Denken, also ein hohes ethisches Bewusstsein, zu größtem Glück führen können. Und das hat uns sehr, sehr angezogen. Und alle vier, die damals gestartet sind, die also mit meinem damaligen Lebensgefährten und mir gestartet sind, waren von Paramahansa und dieser Idee der Welt Bruder und Schwesterschaften sehr, sehr angetan. Und das war der tragende Boden unserer Initiative. Später kamen dann sehr, sehr viele andere Weise hinzu, die Mystik aller Religionen. Ich habe beispielsweise vergleichende Religionswissenschaft studiert und wollte immer wissen, wann hat Religion überhaupt angefangen? Also nicht die Konfession, die sind ja nur Verzerrungen der wahren Religion. Religio kommt aus dem Lateinischen rückverbinden und heißt einfach Rückverbindung mit dem Ursprung, mit der Quelle. Daher ja mit dem, woher wir kommen. Ja, und die dritte Begegnung mit den Naturwesen, das war ja Ihre Frage, das war eine sehr unangenehme. Wir hatten damals eine sogenannte Werkwoche, die konnte man bei uns machen. Da wurde also gelehrt und gearbeitet. Und in diesem kleinen Wäldchen, ein kleiner Hain, waren ganz viele Äste runtergekommen. Und ich hatte plötzlich den Gedanken, ja gut, wir können die Äste aufheben, wir können da ein bisschen drin aufräumen. Aber es handelte sich um einen der verbotenen Haine, wo wir nichts drin verändern sollten. Ich hatte etwa 20 andere Menschen um mich und ich war auch überlagert. Ich war beeinflusst von deren Denken. Sie wussten ja nicht, dass es sich um einen Heiligen, sogenannten Heiligen, Hain handelte. Sie wussten auch nichts von der Abmachung, die wir mit diesen Naturwesen hatten. Und so bin ich einfach da reingegangen mit einigen und wir fingen an, das Holz aufzulesen und die Stimmung verschlechterte. Sie verschlechterte sich in einem solchen Maße. Mir wurde richtig unheimlich und plötzlich sagte ich, tut mir einen Gefallen, lasst mich mal alle ganz allein. Und kaum war ich allein, da stand ein Wichtel vor mir, mit flammenden Augen, wirklich mit flammenden Augen, blitzenden Augen und sagte, wir hatten eine Abmachung. Du hast dich nicht daran gehalten. Es wird keine zweite Warnung geben. Oh, Schlotter, Schlotter, Schlotter. Also ich war so perplex. Er hatte ja recht. Ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen. Aber ja, was sollte ich machen? Es war geschehen. Ja, und dann passierte Folgendes. Dieses Erlebnis war im Hochsommer. Nach 3 Tagen war das ganze Gelände bei uns total verdorrt. Aber auch kein einziger grüner Hall mehr zu sehen. Und das gibt es nicht. Selbst wenn wir Hochsommer haben und alles fängt an zu vertrocknen aufgrund von Wassermangel, dann kann man nicht in 3 Tagen das ganze Gelände so verdorren lassen, dass alle Pflanzen, alle Blumen, alle Gräser aussehen wie Tabak. Und das ganze Gelände sah aus wie Tabak. Und ich wusste genau, was passiert wäre. Wow. Die Naturwesen haben uns gezeigt, was von uns übrig bleibt, wenn sie ihren Segen entziehen. Also das war eine hammerharte Lektion. Sie sehen, ich habe sie nie vergessen. Ja. Das waren die drei markanten Erfahrungen mit Naturwesen. Ja, vielleicht noch eine, darf ich noch eine nennen?
Ja, sehr gerne.
Um der Bedeutung willen. Wir lieben Brennnesseln. Brennnessel und Löwenzahn halte ich für die wichtigsten Pflanzen im Garten überhaupt. Und ich ging allmorgendlich runter in den Garten, um Brennnesselspitzen zu sammeln. Für den Smoothie, für den Frischetrank. Und ich will mich gerade niederbücken. Ich hatte mein Küchenmesser in der Hand, will mich niederbeugen, um die frischen Spitzen, es war Frühling, abzuschneiden. Da erblicke ich völlig unvermittelt das schönste, das sanfteste, also das anmutigste Köpfchen, das ich jemals gesehen habe. Ich weiß, es gibt eine englische Künstlerin, die malt Kinder- oder Babyköpfe in Blumentöpfen. Mhm. Und so ähnlich sah das aus. Es war nur ein Köpfchen. Und ich falle vor lauter Ergriffenheit und Ehrfurcht. Ich war von der Reinheit und der Unschuld dieses Köpfchens so getroffen, dass ich mit dem Küchenmesser in der Hand auf die Knie sinke. Und ich stammele gedanklich nur, wer bist du? Und dann bekomme ich eine sehr, sehr ungewöhnliche Antwort. Die Antwort fand nämlich nicht in der Einzahl statt. Ich bekam die Antwort, aber sie wurde mir im Plural, in der Mehrzahl gegeben. Ich erfuhr erst später, dass Pflanzen kein Individualbewusstsein haben, sondern ein Kollektivbewusstsein. Die Antwort lautete: Wir verbrennen alles, was ihr nicht wirklich seid. Wiederum eine unfassbar aussagekräftige Erklärung. Denn die Brennnessel verbrennt wirklich alle Schlacken, alle Gifte, alles, was nicht wirklich zu uns gehört. Deshalb ist die Brennnessel für mich die Königin aller sogenannten Unkräuter.
Ja.
Sie ist das edelste Kraut überhaupt. Nicht gefolgt vom Löwenzahn. Das Beste für die Leberreinigung, gerade in unserer Zeit. Gold wert. Ja, das waren jetzt vier bedeutungsschwere Erfahrungen mit Naturwesen.
Ja, und wenn wir, oder über Naturwesen kann man ja auch wirklich, also darüber werden Bücher geschrieben, ja. Es gibt zum Beispiel jemanden, der ganz viele Menschen interviewt hat. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber ich habe ein Buch. Und alle zu ihren Erfahrungen mit Naturwesen. Aha. Und wie können wir Menschen denn mit Naturwesen in Verbindung treten? Oder ja, was brauchen sie von uns? Sie haben es indirekt jetzt auch schon erwähnt, was sie eigentlich brauchen von uns. Aber wenn das jeder für sich auch mal erleben möchte oder fühlen möchte, wo beginnen wir da?
Jeder kann es erleben. Jeder kann es erleben, wobei die Naturwesen entscheiden, ob sie sich zeigen oder nicht. Naturwesen sind feinstofflich bzw. halbstofflich, sowohl als auch. Wir hatten beispielsweise noch eine Begegnung hier im Garten. Wir hatten einmal eine Amerikanerin namens Omnek Onek bei uns zu Gast und ich spürte, dass eine besondere Begegnung, eine besondere Erfahrung für sie im Garten wartet. Ich habe nicht an Naturwesen gedacht, ich habe an etwas ganz anderes gedacht. Und sie ging hin, saß dort und ehe sie sich versah, hüpfte ein Wichtel auf ihren Stiefel. Sie trug Stiefel und sie war so perplex, dass sie ihn ansprechen wollte, aber überlegte ja, welche Sprache spricht er denn? Sie war des Deutschen nicht mächtig, hat ihn dann Englisch angesprochen. Er hat nicht geantwortet, ihr aber einen kleinen Stein, einen sogenannten Mondstein, in die Hand gelegt. Und sie war auch unglaublich gerührt dadurch. Hatte auch nie vorher Naturwesen gesehen und kam dann zurück und frug mich, sag mal, hast du den Eindruck, es ist noch alles in Ordnung mit mir? Sie zweifelte wirklich an ihrer geistigen Gesundheit, weil sie so überwältigt war von dieser Begegnung. Sie hat dann am nächsten Tag aus Dankbarkeit Kontakt mit ihm aufgenommen und jetzt kommen wir zu dem Punkt ihrer Frage, was kann man tun, um ihnen zu begegnen? Jeder muss nur innerlich mit ihnen sprechen. Er kann mit ihnen sprechen, ihnen sagen, dass er ihnen gerne begegnen würde und dass sie ihm doch zeigen, was notwendig ist. um ihnen zu begegnen. Also notwendig ist beispielsweise absoluter Respekt vor ihnen. Und die Naturwesen wünschen sich, dass sie ernst genommen werden, dass sie gewertschätzt werden und dass man nicht sagt, es gibt sie gar nicht. Das ist ja so, als würde jetzt irgendein ein Tier kommen oder ein Außerirdischer und gefragt werden, gibt es Menschen? Nein, es gibt keine Menschen. Gibt es nicht. Ne? Sie wollen ernst genommen werden. Sie wollen gewürdigt werden in ihrem Wert. Denn die Naturwesen sind es, die für gesunde Embryonen sorgen. Und ich bekam einmal in einem anderen Zusammenhang eine erschütternde Antwort von den Wesen, die in der Erde leben. Und die Naturwesen leben ja zum Teil, Wichtel, in der Erde. Und da ging es darum, was wir Menschen an Schaden anrichten, wenn wir die Erde zerstören durch Gifte, durch Pestizide und durch alles, was wir in den Boden einbringen. Und die Wesen, die in der Erde leben, haben ganz, ganz großes Leid, ganz große Not, denn sie sagten, wir sind zuständig für die Bildung von gesunden Embryonen. Aber es ist uns kaum mehr möglich, gesunde Embryonen, nicht nur menschliche, sondern auch tierische, aufzubauen, weil ja alles vergiftet ist. Das Wasser ist vergiftet. Die Chemtrails vergiften den Regen. Der vergiftete Regen vergiftet die Erde. Die Pestizide, die Stoffe, die wir in die Erde einbringen, die chemischen Abwässer, die wir ins Wasser oder in die Erde, ob legal oder illegal einbringen, all das zerstört die Mineralien und die Stoffe, die notwendig sind, um einen gesunden Embryo aufzubauen. Denn es ist ja nicht so, dass wir als Mütter die Embryonen schaffen, sondern wir können sie ja nur aufbauen, indem wir Nährstoffe, also Nahrung, aus der Erde aufnehmen. Der Salat, der Blumenkohl kommt von der Erde und wird wieder umgesetzt, wird umgewandelt in Lebenskraft, Muskelgewebe und so weiter für das werdende Baby. Also alles hängt mit allem zusammen. Und es ist so wichtig, dass wir die Naturwesen wertschätzen. Und ihnen auch sagen, wir wollen euch helfen, sagt uns, was wir tun können. Und wir bekommen die Antwort in Form von Ideen. Sie können Ideen, Gedanken übertragen. Und wenn wir dann irgendwann für wert erachtet werden, dann zeigen sie uns sich. Also wir können ganz viel tun.
Ja, schön. Kann ja jeder direkt auch mal ausprobieren, ja, beim nächsten Biergang, Besuch. Ja, im Garten.
Alles ist belebt, alles ist beseelt und alles fühlt. Wenn man im Garten ist, man muss gar nicht weit gehen, im Garten oder im Park, in der Stadt, im Wald, in einem Kurpark, überall sind Wesen, Naturwesen natürlich unterschiedlich dicht, unterschiedlich stark.
Ja, spannend. Und Frau Beckmann-Lamp, wenn wir, also es sind ja jetzt inzwischen sehr viele, die sich auch auf den spirituellen Lebenspfad begeben, weil man doch an einem bestimmten Punkt in seinem Leben Dinge hinterfragt oder merkt, okay, das Glück, was mir versprochen wird durch mein Haus, mein Auto, meine Karriere, stellt sich nicht ein. Ja, dann beginnt man oft zu schauen, was gibt es noch? Was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten Stationen auf dem spirituellen Lebenspfad?
Also irgendwann stellt sich für eine große Zahl von Menschen, vielleicht 10, 15, 20%, ja, das 20% ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber für 15% der Menschheit stellt sich die Frage, warum lebe ich überhaupt? Welchen Sinn hat das Leben? Woher komme ich? Ich komme ja nicht nur aus dem Mutterleib. Woher kommt mein Bewusstsein? Woher kommt meine Seele? Und wozu lebe ich? Und wenn ich sterbe, was passiert dann? Die Sinnfragen, die sogenannten Sinnfragen. Wozu bin ich auf der Erde? Und wenn der Mensch anfängt, die Sinnfragen zu stellen, dann setzt er eine Reaktionskette in Gang, wo automatisch die Antworten schrittweise kommen. Und jede Antwort beinhaltet wieder eine neue Frage. Ich wollte beispielsweise im 21. oder 22. Lebensjahr wissen, gibt es einen Gott? Ich studierte Pädagogik und vergleichende Religionswissenschaft und ich wollte wissen, gibt es einen Gott? Ich hatte immer das Gefühl, das Empfinden, na, natürlich gibt es einen Gott, es muss ja einen Ursprung geben. Aber jetzt wollte ich es auch intellektuell wissen. Und kaum habe ich die Frage gestellt, dann kamen kurz danach Bücher in mein Leben, die mich immer tiefer führten und die ihre Art der Antwort in sich trugen. Das waren dann immer Teilantworten, denn jede Antwort beinhaltet eine neue Frage. Und so werden wir schrittweise immer tiefer in dieses Geheimnis der Schöpfung hinangeführt und hineingeführt. Mhm. Aber wenn der Mensch die Sinnfragen stellt, dann ergibt sich quasi alles Weitere ganz von selbst. Viele Menschen stellen sich auch die Fragen, aufgrund einer Lebenskrise, einer Krankheit, warum gerade ich? Das ist natürlich eine dumme Frage. Ja, wer denn sonst? Der Nachbar lieber oder lieber die Patentante? Ja, man sollte fragen, warum ich nicht? Warum nicht ich? Warum sollte ein anderer diese Krankheit kriegen? Und dann fragt man ja, hat diese Krankheit vielleicht etwas mit meinem Denken zu tun oder mit meinem Verhalten? Und dann trifft man jemanden, der drückt einem ein Buch über diese Zusammenhänge in die Hand. Es gibt ja keinen Zufall, sondern Zufall ist das, was uns gesetzmäßig in diesem Moment zufällt. Und so fügt sich eins zum anderen. Und so kommen wir immer weiter. Mhm. Auf unserem dann sogenannten spirituellen Weg.
Ja. Und welche Antwort konnten Sie für sich ausmachen, nachdem Sie wissen wollten, gibt es einen Gott?
Ja, ich habe dann schrittweise die unglaublichsten metaphysischen und spirituellen Erfahrungen gemacht. Ich bin sehr, sehr viel gereist, war in über 30 Ländern dieser Erde, habe immer wieder die Heiligen, die sogenannten Heiligen oder Halbheiligen und große Menschheitslehre aufgesucht, und zwar im Osten und im Westen. Überall, wo ich sogenannte Meister erkannte oder glaubte zu erkennen, wer wirklich ein Meister ist, kann man ja erst erkennen, wenn man selber einer geworden ist. Aber ich habe überall im Osten und im Westen, in allen Traditionen, im Judentum, aber immer in der Mystik wohlgemerkt, im Judentum, in allen Religionen, im Christentum, Hinduismus, im Buddhismus ganz besonders, sehr, sehr wertvolle Dinge erkannt und gefunden. Bin dann später in die Körperarbeit gegangen. Das heißt, ich war erst nur geistig orientiert und merkte dann irgendwann, hoppla, du hast etwas ganz Wichtiges vergessen, nämlich die Körperarbeit. Denn das, was wir erkennen, wenn wir also erleuchtet werden, wenn wir erleuchtet werden und unter Erleuchtung verstehen wir allgemein den Prozess, wo wir die Einheit und Verbundenheit von allem, was lebt, erkennen. Das ist aber noch nur ein rein kognitives Erleben. Wir erkennen es. Wir erkennen, dass alles miteinander verbunden ist und alles gleichermaßen heilig, dass alles, was geschaffen ist, solange der Mensch nicht dazwischen fuscht, alles gleichermaßen heilig ist. Aber vom Erkennen muss es dann zum Werden kommen. Wir müssen das, was wir erkannt haben, im Alltag leben können. Wir müssen es umsetzen, bis wir es dann geworden sind. Es gibt da dieses wunderschöne Beispiel aus der Mystik, diesen drei Schritt, den Weg sehen, den Weg gehen und zum Weg werden. Und das ist natürlich das Allerschwerste dann, das Erkannte umzusetzen. Und gerade wenn man Kinder hat, kommt man da sehr schnell an seine Grenzen. Kinder sind ja das beste Treibmittel, ein Turbobeschleuniger. Und mit Kindern im Wohnwagen unterwegs sein, das ist das Nonplusultra. Entweder man überlebt es oder geht unter. Auf engem Raum zeigen sich alle Erziehungsfehler ganz, ganz schnell. Na, kurz und gut, wenn man dann versucht, das Erfahrene, Erkannte in der Erleuchtung umzusetzen, dann wird man eines Tages zum Weg und dann muss man man meditiert auch nicht mehr, man muss auch keine Übungen mehr machen. Der ganze Tag wird zu einer Meditation, das ganze Leben wird Meditation. Ja, und das ist unser Ziel, um Ihre Frage zu beantworten, wieder so heil und so rein und so unschuldig zu werden wie ein Kind. Aber nicht so naiv, nicht so unerfahren wie ein Kind. Also die Reife, die Erfahrenheit, die Unbestechlichkeit eines Erwachsenen, aber gepaart mit der Reinheit, mit der Unschuld und Unbeschwertheit und Leichtigkeit eines Kindes.
Ja, ja, sehr schön. Und Frau Beckmann-Lamm, zum Abschluss noch die Frage, wir leben ja in einer ganz besonderen Zeit. Und Sie geben in der Schweiz auch regelmäßig Seminare dazu und klären über bestimmte Sachverhalte auf, sprechen über, ja, über viele spirituelle Dinge auch, aber auch über das, was jetzt geschieht. Und aus spiritueller Sicht, was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat die jetzige Zeit? Oder auch seit 2 Jahren leben wir in diesem Zustand, jetzt entspannt sich das Feld vermeintlich wieder ein wenig und oft gibt es jetzt schon die Forderung nach dem Freedom Day, alles ist überstanden. Wie sehen Sie diese Dinge?
Ja, wir leben wirklich in der unglaublichsten, unvorstellbarsten Zeit. Die letzten 2 Jahre haben alles, was wir für gesichert hielten, aufgehoben. Die letzten 2 Jahre waren die fantastischste für spirituelle Menschen, die segensreichste Zeit, für rein materiell ausgerichtete Menschen die schlimmste Zeit. Beides ist gegeben. Es war quasi eine Zwangsverinnerlichung, die vor 2 Jahren anfing. Man konnte nichts mehr tun. Mit dem ersten Lockdown dachte man ja noch, ja, das ist etwas so Unerhörtes. Das hört spätestens in 1 Monat, in 2 Monaten auf, dass es eine never-ending story werden würde. Das ahnte man damals ja noch nicht. Aber durch diese Zwangsverinnerlichung konnten wir auch Dinge tun, zu denen wir sonst nie gelangt wären. Wir hatten Zeit für unsere Kinder. Es gab noch nie so viel aufgeräumte Keller wie beim ersten Lockdown. Man konnte sich fragen, ja, wer bin ich denn noch, wenn ich nicht rausgehen kann, wenn ich nicht nach außen kann? Man konnte wieder mal erkennen, mit wie wenig man auskommt, was man alles nicht braucht. Eine unglaublich gnadenreiche Zeit, die bis heute mehr oder weniger anhält mit Unterbrechungen. Auf der anderen Seite eine furchtbare Zeit für viele, viele Menschen, die das Beschränktsein auf die eigenen 4 Wände als eingesperrt erlebten. Es gab noch nie so viel Gewalt, häusliche Gewalt wie in dieser Zeit. Es sind noch nie so viele Ehen zerbrochen wie in dieser Zeit. Es haben noch nie so viele Kinder gelitten wie in dieser Zeit. Und was die Kinder angeht, finde ich, dass wir den Kindern das größte Verbrechen zumuten, was wir überhaupt Kindern antun können. Wir haben einen Giftanteil hinter der Maske durch den Ausatmen, den die Kinder gezwungen sind, permanent wieder einzuatmen. Es ist ungeheuerlich, was mit den Kindern geschieht. Ungeheuerlich und unverzeihlich. Ja, es gibt Lockerungen. Wie lange sie anhalten, lasse ich mal offen. Die ganze Entwicklung um SARS-CoV ist in einem Maße entglitten und in einem Maße in die falsche Richtung gegangen. Und zwar meine ich jetzt die Maßnahmen, die ergriffen wurden, die ja in keinem Verhältnis zu der Krankheit standen. Das Ganze hatte ein Ausmaß angenommen, was einfach nicht mehr tragbar war. SARS-CoV gibt es. Zu sagen, es gibt kein SARS-CoV, halte ich für fragwürdig. Ich selbst habe es gehabt und es war weitaus heftiger als eine Grippe. Ich glaube auch, dass es aus einem Labor stammt, Sequenzen daraus. Ob es entwichen ist, unfreiwillig, als Unfall oder entwichen wurde, kann ich nicht beurteilen. Aber die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die von Regierungsseite ergriffen wurden, waren dermaßen einheitlich orchestriert. Jeder denkende Mensch musste erkennen und muss heute erkennen, dass das von anderer Seite gesteuert und ausgerichtet wird. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ob es nur ein momentanes Freisein ist, ob wir wie in der Hühnerhaltung jetzt mal Freilauf haben, eine bestimmte Zeit, muss sich zeigen. Da wage ich keine Aussagen. Aber das Allerwichtigste ist zu erkennen, wir brauchen diese Maske nicht. Vor allen Dingen die Kinder brauchen sie nicht. Der Frevel, den wir an den Kindern vollziehen, ist durch nichts zu entschuldigen. Durch gar nichts. Und wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Mhm. Wer in der Fülle lebt, auch als spiritueller Mensch, spirituell sein heißt ja nicht in Mangel leben, aber wir brauchen so viele Dinge nicht. Wir brauchen keine 88 verschiedene Zahnpasta-Sorten. Wir brauchen keine 999 verschiedene Joghurtsorten. Dieser krankhafte Überfluss, den wir in den großen Supermärkten haben, zu Lasten der Natur, angesichts von Millionen Menschen, die immer noch hungern, den Zehntausenden von Menschen, die täglich verhungern, das ist ein solches Ungleichgewicht, das musste ein Ende haben. Auch die guten Kräfte wollen nicht, dass es so weitergeht. Es muss ein Ende haben, dieses Ungleichgewicht zwischen maßlosem, unsinnigen Überfluss und Hunger und Mangel auf der anderen Seite, das darf so nicht weitergehen. Also wir werden nie wieder zurückkehren zu dem, was wir hatten und dürfen es auch nicht. Ein Leben ohne Mangel ist ein Gottgewolltes, in meinen Augen Gottgewollt. Wir sollen die Fülle haben, aber nicht zu Lasten anderer Lebensformen. Und Fülle für jeden. Es soll für jeden alles immer da sein. Vor allen Dingen Bildung. Denn solange wir den einfachen, den armen Menschen die Bildung vorenthalten, werden wir immer Abhängigkeit erzeugen und immer Ungerechtigkeit. Und für spirituelle Menschen, die das erkennen, ist jetzt die Zeit, wirklich über sich hinauszuwachsen, Geselle oder Meisterschaft zu erringen. Und das ist nicht übertrieben. Wir werden so viele kleine, mittlere und größere Meister am Ende dieses Prozesses, vielleicht so Ende der 20er Jahre, Anfang 2030 haben, die wirklich das Beste aus dieser Situation gemacht haben. Also wir werden einige unangenehme Zeiten auf uns zukommen haben, die aber, wenn wir uns auf das Wesentliche besinnen, uns nicht schrecken müssen. Das heißt, freiwillige Reduzierung von allem Persönlichen, was wir persönlich brauchen, ein ganz einfaches Leben, aber ein ganz hohes Denken, tiefste Liebe und höchstes Bewusstsein kombiniert, gepaart. Und wenn wir dann lauschen lernen, was ist jetzt richtig zu tun und uns immer wieder ausrichten auf das höchste Bewusstsein und die tiefste Liebe oder die höchste Liebe, wie immer Sie es nennen wollen, auf die Quelle, vielleicht auf Meister und Meisterinnen oder auf höher entwickelte Lebensformen. Menschen, die nicht auf diesem Planeten leben, die die Entwicklung der Erde längst hinter sich gelassen haben. Es gibt viele glaubwürdige Bücher, beispielsweise das Buch von K.O. Schmidt, Die Götter des Sirius. Eine Rasse, die menschliche Entwicklungsstufe längst hinter sich gelassen hat. Aber es gibt auch andere Wesen im Kosmos, es gibt auch Wesen, die unter uns stehen, aber es gibt auch Wesen, die über uns stehen und die mit sehr viel Aufmerksamkeit verfolgen, was hier auf der Erde geschieht. Denn wir wurden ursprünglich geschaffen, um Hüter zu sein von hilflosem Leben und Lehrer von noch nicht entwickelten Lebensformen. Wir haben die gleiche Aussage auch im Christentum. Du sollst deines Bruders Hüter sein. Das ist nichts anderes. Diesem Auftrag haben wir aber nicht entsprochen. Im Gegenteil, wir sind zum Schrecken anderer Lebensformen geworden, vor allen Dingen für die Tiere. Der Mensch ist ein Unmensch geworden. Und jetzt stehen wir in der Zeit, wo wir wieder, immer wieder wählen können. Wie entscheiden wir uns? Was ist uns wichtig? Entscheiden wir uns für die universelle Liebe? Entscheiden wir uns für ein Miteinander, ein konfliktarmes Miteinander aller Lebensformen? Entscheiden wir uns für Liebe und Weisheit oder nicht? Das ist die große Chance, gerade für spirituelle Menschen. Sie werden über sich hinauswachsen.
Also das, was Sie gerade jetzt am Ende beschrieben haben, da habe ich noch gedacht, das ist eine Frage, die jetzt jeder für sich beantwortet, ja, durch seine Entscheidungen, durch sein Handeln. Und wir werden sehen, was kommt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Beckmann-Lamp. Ich freue mich sehr, dass wir uns begegnet sind, persönlich als auch jetzt noch einmal übers Internet. Und wünsche Ihnen alles Gute für Ihr weiteres Wirken.
Ganz herzlichen Dank.